die Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr. Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf, das ist Ralf Schweikert. Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug.
Alle zwei Monate erscheint im Börsenblatt der Leselotse, eine Empfehlungsliste mit aktuellen Kinder- und Jugendbüchern. Dr. Stefan und Mr. Ralf stellen euch eine kleine Auswahl vor. Und damit Tür auf.
Ein Kleidröpfchen Öl wird auch nicht schade, oder? Die quietscht.
Ja, das muss man mal machen. Ja. Also, da muss der Keimer schauen, wo er das Öldöpfchen hingestellt hat.
Ja,
das
irgendwo. Kännchen. Es Öl, das Kännchen. Draußen nur Kännchen.
Draußen
genau.
Und drin.
Ja, aber wir haben in unserer Folge, wir sind ja drin in der Kinderbuchpraxis, wir haben ein paar schöne Bücher hier auf dem Tisch.
Aus der aktuellen Leselotsenliste. Und
wir fangen mit dem Jüngsten an, oder?
Mit dem Bilderbuch.
Mit dem Bilderbuch. Mhm. Olivier Talek, den kennen wir schon aus anderen Büchern.
Ja.
Ich finde ihn ganz zauberhaft, wie er hier mit seinen Figuren umgeht. Also ein Pilz, da musst du auch erstmal drauf kommen, einen lebenden Pilz, den als Freund zu haben, oder? Das ist schon sehr schön, muss ich sagen. Das Eichhörnchen ist sowieso genial, aber der Pilz, vor allem der auch mitläuft, also der ist so ein ganz...
Pock, der Pilz.
Ja, genau. Das ist so ein ganz treuer. Und ich finde, die zwei sind ein herrliches Duo. Schon die Eingangsszene, die sitzen und gucken nach oben. Also die sitzen, also das Eichhörnchen ist der Ich-Erzähler. So.
Richtig.
Und die sitzen so schön und gucken zu. Das sind ganz herrliche Bilder. Also er reduziert auf das Wesentliche und schafft trotzdem eine ganz tolle Atmosphäre.
Mhm. Man kennt die beiden ja auch schon.
Ja.
Nämlich aus dem Buch Mein bester Freund.
Mhm.
Das im letzten Jahr erschienen ist. Da lernt nämlich das Eichhörnchen erstmal Puck überhaupt kennen. Und jetzt haben sie, wenn man so will, schon gemeinsam ein neues, ja eher trauriges Erlebnis. Denn in dieser herbstlichen Waldatmosphäre liegt plötzlich Amsel vor einem Baum und bewegt sich nicht.
Und vor allem vorher, sie haben ihn gesucht. Sie haben ihn gesucht und nirgendwo gefunden. Und
sie haben ihn auch nicht mehr gehört.
Nee.
Und jetzt die große Frage, was macht er da? Warum liegt er da so still? Und kann es etwa sein, dass er
verblichen ist?
Ja.
Also erstmal warten sie, dass er aufwacht. Also sie warten ganz lange und dann trauen sie sich aber nicht, ihn anzufassen und dann überlegen sie, ob sie Krach machen. Und
aber es hilft alles nichts. Er bleibt einfach so stumm still da liegen und sie sind dann doch recht sicher, Amsel ist tot. Und dann ist die große Frage, was macht man denn jetzt? Und da finden sie, glaube ich, eine ganz schöne und berührende Lösung, wie man mit einem solchen Fall umgeht. Und das alles ist sehr reduziert, sehr kurz und knapp und lakonisch fast erzählt.
Sie versuchen aber auch noch rauszufinden, ob er wirklich tot ist, weil da gibt es noch einen dritten, Günther.
Günther
die,
kommt
die
auch
Maus
noch.
Oder der Mäuserich Günther. Und der sagt, jemand, der so schön singt und so schöne Federn hat, der kann ja gar nicht sterben. Das ist unmöglich. So, und jetzt überlegen sie, vielleicht ist er gar nicht tot und so. Und aber jetzt kommt es ihnen doch so vor. Und dann erst, dann geht's
bisschen,
los.
Ein bisschen Geschichte ist ja schon. Aber dann gibt es eben einen... Ja, wenn man so will, einen großen, großen Blätterberg, der über die Amsel gehäuft ist, um das Andenken an die Amsel auch entsprechend zu würdigen.
Ja. Und dann haben sie an den Gesang gedacht. Ist auch interessant, manchmal ist es nur Amsel und er und dann ist es aber auch wieder die Amsel und ihr Gesang, also das wechselt auch. Und dann sind sie zu dritt und das sind ganz berührende Bilder, wie sie da so entlang laufen. Und dann haben sie überlegt, ob sie einen Ort, den sie gern haben, nach Amsel benennen. Dann würden sie die Amsel nicht vergessen. Ganz kluge Idee.
Ja, und am Ende gibt es doch noch einen kleinen piepsenden Hoffnungsschimmer, dass man auch auf eine andere Art und Weise das Andenken an Amsel wachhalten. Und
auf der Amselwiese.
Auf der Amselwiese.
Auf der Amselwiese. Aber das verraten wir nicht, was sich dann, welcher schöne Hoffnungsschimmer sich am Ende auftut. So viel verraten wir dann doch wieder nicht.
Haben wir schon viel verraten.
Ja.
Aber ein sehr, sehr schönes und sehr reduziertes, sehr knappes Bilderbuch, aber das gerade dadurch auch seine Stärke hat, weil es eben die Geschichte sehr, sehr geradlinig und gerade erzählt und die Gefühlswelt eigentlich den Leserinnen und Lesern oder den Vorgelesenen überträgt und sagt, nehmt mit, was uns diese Geschichte über Verlust und Trauer
und
so
Anlass für Gespräche ist, weil irgendein Hamster liegt morgens nicht mehr oder läuft nicht mehr im Rad oder irgendein Vogel dann nicht mehr.
Man sieht ihn vielleicht. Genau, draußen liegt er auch ab und an mal.
Ja, genau. Auch ein Vogel, der auch auf der oder in die Katze erwischt hat. Also was auch immer, genau. Also das ist wunderbar, um ins Gespräch zu kommen. Dann kommen wir aber auch schon zum nächsten. Das sind die Kinder vor allen Dingen gefordert.
Mhm. Wenn man so will, ist es ja noch reduzierter. Es sind ja nicht mal Geschichten.
Und es ist ein Gast, den wir sogar schon mal, ein Autor, den wir als Gast schon mal hatten, Heinz Janisch, der große Erzähler für Bilderbücher, also der Bilderbuchautor schlechthin, der mit Michael Rohr als Illustrator das Buch der Anfänge erschienen bei Tyrolia. Jetzt haben wir überhaupt das andere gesagt, ist Amseltod bei Gerstenberg, sollten wir noch erwähnen. Genau, und hier bei Tyrolia das Buch der Anfänge. Und das sind 33 Anfänge, 33 erste Sätze. Und
mit Illustrationen, die das Ganze nochmal auf einer anderen Ebene.
Und Michael Rohr hat auch 16 erste Sätze sozusagen gemacht. Und das Faszinierende ist, man weiß gar nicht, wo das eine anfängt und das andere aufhört. Das ist ein fließender Übergang. Also ich wollte gerade unsere Katze streicheln, da verwandelte sie sich. Das ist ein so ein Satz. Mhm. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, wie sich diese Katze verwandelt. Und wir haben dann ein Bild, wo wir ja das Kind immer noch sehen und wir sehen aber auch riesengroß plötzlich nur noch Füße und Teile von der Hose, vom Hosenbein und ein bisschen Bein und da ist jemand vielleicht riesengroß gewachsen und vielleicht ist das die verwandelte Katze, vielleicht ist es aber auch der Anfang von einer ganz anderen Geschichte, wo zwei ganz unterschiedlich große aufeinander treffen.
Es ist, wenn man so will, ja fast eine Art Arbeitsbuch, weil man natürlich mit den beiden Ebenen sehr schön arbeiten kann oder dann Kinder weitererzählen lassen kann, selber weitererzählen kann. Man kann es mit dem Text tun und der Illustration, die beim Text steht. Man kann aber auch mit dem Bild, was danach folgt, weiterdenken und kann das in Zusammenhang setzen, muss es aber nicht. Also die Optionen sind da vielfältigst, wie man mit diesem Assoziationsstartern beginnen kann oder wohin einen die dann führen.
Das Haus begann zu sprechen, einfach so. Und da überlegen Kinder, einfach so. Und kann was mit dem nächsten Bild zu tun haben? Muss es nicht?
Nee, das sollte man dazu sagen, dass das ein Fußballplatz ist vor einem, ja, vor einer Art Hochhaussiedlung mit vielen, vielen, vielen auch teilweise beleuchteten Fenstern. Aber in welchem Zusammenhang das beides steht, das ist ja jetzt die Aufgabe desjenigen, der mit dem Buch zusammensitzt und drüber nachdenkt.
Vielleicht passt es aber auch schon zu dem nächsten.
Ja.
Die neuen Fußballschuhe waren anders. Das spürte er sofort.
Das kenne ich, die drücken dann aber meistens nur. Aber das ist ein ganz anderer Fall.
Ah ja, muss man ein bisschen einlaufen, gell?
Ja, manchmal. Ja.
Nein, aber wir sehen ganz wunderbare, also Michael Rohr erklärt auch, wie er das dann zeichentechnisch macht. Also wir sehen eine Riesenschildkröte und ein kleines Kind unter Wasser schwimmen. Wir sehen, jetzt könnte man sagen, vielleicht passt das zu dem Satz, die Sonne schien, aber sie wärmte nicht. Und dann sehen wir jemanden in einem Manegenlicht plötzlich.
Ja, also ein Buch mit vielen, vielen, mit viel, viel Zeit, die man sich damit beschäftigen kann, die viele, viele Assoziationen weckt und die halt die Welt ein bisschen aufmacht mit Bild und Text.
Es ist großartig, finde ich, weil so kommt man eben, so erzählen Kinder ihre Geschichten. Mhm. Und altersmäßig kann man damit schon ganz klein anfangen.
Ist auch für Ältere durchaus gut anwendbar.
Könnte man sogar, also für Schulklassen, wunderbar. Ja. Die ersten Sätze und macht man eine Geschichte draus. Ich weiß nicht, ob du dich entsinnst, wir hatten ich glaube, das war dann immer der OE Blauen, Vater und Sohn, glaube ich.
Ja.
Vater und so. Was, genau. Und dann musste man sozusagen immer Geschichten dazu erzählen.
Das war
so bei uns solche. Ja. Also, und hier, das wäre wunderbar, auch Geschichten zu erfinden, Geschichten zu erzählen.
Und dann, Geschichtenerzähler, da spielt ja auch beim Leuchtturmbär eine ganz, ganz große Rolle.
Ja.
Und aber es ist nicht der Leuchtturmbär, um es schon von vorweg zu sagen.
Mathilde Stein und Piet Grobler haben den Leuchtturmbär ins Leben geholt, erschienen beim Moritz Verlag. Und es ist ein kleiner Kinderroman, sozusagen für die Zweitleser, wie wir gerne sagen. Ja, der Leuchtturmbär ist eigentlich ein ganz glücklicher Bär. Und dann fängt er an zu lesen. Also er versorgt seinen Leuchtturm und ist immer da und ist gut gelaunt.
Ist aber auch sehr einsam, weil dieser Leuchtturm auf dieser Insel weit weg ist von allem anderen und er so ein bisschen für sich da bleiben muss, natürlich.
Genau. Und dann liest er aber und liest spannende Geschichten von einem anderen, der also Abenteuer, ein Abenteuer nach dem anderen ist er unterwegs. Und dann wird er irgendwie ein bisschen neidisch und denkt, sein eigenes Leben ist doch richtig öd dagegen. Mhm. Passiert ja nichts. Und eigentlich hat er gar nichts mehr Lust, fast wird er depressiv, würde ich sagen. Und dann in einer stürmischen Nacht, dann rettet er, also dann merkt er, hier schreit doch jemand um Hilfe, und dann rettet er also jemanden, und dann stellt sich raus, denjenigen, den er rettet, das ist der Abenteuerbär. Also der, von dessen Abenteuern er immer liest und träumt. Und es stellt sich raus, der Abenteuerbär ist eigentlich so ein richtiger Influencer, würde man heute sagen, der also große Geschichten erzählt. Aber im wirklichen Leben sieht das arg düster aus. Weil
naja, der Leuchtturmbär, der möchte ja die ganze Zeit den Abenteuerbär zu bewegen, mit ihm Dinge zu tun, zu surfen oder auf den Turm zu klettern, das Licht anzumachen, und jedes Mal lehnt der Abenteuerbär ab und sagt, ach, die Wellen hier, Pipifax, da gehe ich doch nicht ins Wasser. Und ach, dieser Leuchtturm, das ist ja kein Turm, das ist ja nur ein kleines, ach, das ist überhaupt keine Herausforderung.
Das ist nicht standesgemäß. Das ist
nicht für mich nix.
Nee, genau.
Und da wird der Leuchtturmbär ja schon ein bisschen stinkig, weil er gedacht hat, Mensch, mit dem kann man jetzt was zusammen erleben hier auf der kleinen Insel. Aber der blockt ja alles ab. Er ist ein richtiger Miesepeter-Bär.
Genau. Und er will eigentlich auch gleich wieder weg zum nächsten Abenteuer.
Ist nicht so
aber
einfach von
da
der
kommt
Insel.
Nur alle paar Monate kommt ja nur so ein Schiff, das dann die Post bringt und Lebensmittel und sonst was. Also er muss da ausharren. Und plötzlich kommt raus, irgendwie alles erstunken und erlogen. Abenteuerbär hat überhaupt keine Abenteuer erlebt.
Also er ist quasi der Karl May unter den Bären.
Ja.
Und dann war nie da, erzählt aber blumig und voller.
Davon. Genau. Und dann versteht der Leuchtturmbär aber nicht, wo er die Fotos alle her hat. Und dann sagt er, das ist so eine schöne Szene, Abenteuerbär schaut auf seine Tatzenspitzen. Pappe, murmelt er. Ich habe mir alles zusammengebastelt in meinem Zimmer zu Hause mit Leim und Schere und Buntstiften. Niemand sieht, dass sie nicht echt sind. Aber darum saß ich auch in dem Boot in der Nacht, als du mich gerettet hast. Ja, und eigentlich will er gar nicht weg von zu Hause. Er träumt sich nur diese Abenteuer zusammen. Und ja, dann geht es natürlich noch weiter. Das endet also, die beiden werden Freunde, da tut sich schon noch was. Und auch das hat ein schönes Ende, was es dann ist. Und es ist
so
ein richtiges, kleines, schönes Zweitlesebuch von 80 Seiten. Und es ist durchweg illustriert, was es eben auch so schön macht, weil, also Piet Grobler, niederländischer Künstler, und Mathilde Stein ist auch eine niederländische Autorin. Und wie das so Hand in Hand geht, ist eigentlich wunderbar gemacht. Da wird man überhaupt keine Sekunde Langeweile, auch sehr schön gesetzt, sodass es wirklich für diejenigen, die gerade lesen gelernt haben, ein Genuss ist.
Mhm. Ach, dann fasse ich doch mal dieses schön gesetzt oder gut gesetzt auf und gehe weiter zu dem Buch Wort für Wort, Kinderbuch. Die Autorin ist Mariam Master, erschienen bei Wow Books, und da spielt Typografie im Buch auch eine ganze tragende Rolle. Da ist wahnsinnig viel in groß und klein und sind Elemente mit eingebaut, weil das Buch selber auch durchaus diese etwas lautere Form anschlägt, auch wenn die Geschichte erstmal mit einem sehr, sehr leisen Mädchen beginnt, nämlich mit Hero, so heißt die Hauptfigur, die unter ihrem Namen sehr leidet, weil sie ist gar kein Hero. Sie ist eigentlich eher die Stille in der Familie, die immer so ein bisschen an zweiter Stelle steht neben ihrer kleinen Schwester. Der Vater ist eigentlich ein sehr beliebter Universitätsprofessor für englische Geschichte, spielt in Australien, hat aber auch so seine depressiven Phasen, wo so gar nichts geht. Und die Mutter, ja, ist Geruchstesterin. Sie hat einen besonders guten Geruchssinn und schaut eben, was weiß ich, wenn bei neuen Deos getestet wird, ob die auch wirklich wirken, ob man da auf 2 Meter Entfernung noch riechen kann, ob da ein bisschen Schweißduft irgendwo zu finden ist unterm Deo oder nicht. Also sie kann da ganz, ganz außergewöhnliche Dinge. Nur Hero kann so gar nichts, obwohl sie einen Namen bekommen hat, der erstmal wie eine Last auf ihrer Schulter liegt. Aber die Geschichte, die erzählt wird, geht um ihre beste Freundin, die eher ein bisschen von der lauteren Sorte ist, und um Aria, den Jungen, der in ihrer Klasse ist, aber nicht spricht. Der Junge ist aus dem Iran, dann in Australien gelandet, er ist dort geflohen. Diese Geschichte wird in einem parallelen Erzählstrang auch erzählt, wie er aus dem Iran Hals über Kopf mit seinen Eltern fliehen musste. Und ja, er leidet offenbar immer noch an dieser Zeit, an den Erlebnissen, und obwohl er sprechen kann, tut er es aber nicht. Man muss mit ihm über Zettel und über Schrift kommunizieren. Anders geht's nicht. Aber weil er nicht spricht und weil er so ein Sonderling ist in gewisser Weise, ist er natürlich auch das Mobbing-Opfer von dem argen Wüterich aus der Schule. Da denkt man an so eine Geschichte, so eine Mobbing-Geschichte, Flüchtlingsfluchtgeschichte, Menschen, die irgendwie krank sind, und das kommt einem so bekannt vor, muss man das nochmal lesen?
Ja, aber
Wort für Wort erzählt das schon auf eine sehr, sehr eindrückliche und auch sehr, sehr persönliche und sehr, sehr anfassende Art und Weise, weil da doch viele, viele kleine Details sind, auch wie sich die Geschichte entwickelt, wie dann nach und nach rauskommt, dass Aria, dieser Junge, zwar nicht spricht, aber unglaublich gut schreiben kann. Er gewinnt nämlich einen Lyrikwettbewerb, und das bringt natürlich auch den Vater ein bisschen in die Geschichte mit rein, weil er sagt, was für ein Talent, ich möchte ihn gern kennenlernen, ist aber halt schwierig, wenn jemand nicht spricht. Aber die Geschichte baut sich so langsam auf und steuert auf einen Poetry Slam Wettbewerb hin, wo die beiden Mädchen versuchen, Aria dazu zu bewegen, dann doch zu sprechen und sich aus diesem dunklen Raum zu lösen und sich zu öffnen. Und wie das erzählt ist, das ist sehr, sehr spannend und sehr, sehr berührend. Und auch diese Fluchtgeschichte mit so ein paar Details, das nimmt einen schon durchaus sehr, sehr gefangen in dieser Geschichte. Und ja, klingt jetzt auch so, als gäbe es da ein Happy End. Ein bisschen Happy End gibt's auch. Das macht die Geschichte in meinen Augen auch noch sehr, sehr rund. Also ein richtig, richtig gutes Kinderbuch, aber schon für ältere Kinder. Ist schon ein bisschen an der oberen Grenze hin zum Jugendbuch. Aber richtig, richtig gut.
Und dann kommen wir zum letzten. Wir haben da den Wild Song.
Von Candy Gourlay.
Und die Philippinen sind Gastland in diesem Jahr. Der Ehrengast der Frankfurter Buchmesse.
Ist immer ein bisschen
Oktober.
Schwierig, also Philippinen, wenn man im Vorfeld der Buchmesse gesagt hätte, sag mir mal eine philippinische Autorin, einen philippinischen Autor, ist vielleicht nicht das Land, wo man hier
Hast du da nicht gesagt Candy Gourlay?
Nicht wirklich.
Nicht, warum nicht? Also
klingt ja auch so ein bisschen englisch, ja, oder vielleicht ist
das stimmt.
Keine Ahnung, würde vielleicht allein vom Namen her auch jetzt keine Zuordnung hinbekommen. Es ist eine philippinische Autorin.
Sie lebt in den Philippinen?
Nein, sie lebt mittlerweile in London. Sie schreibt auch auf Englisch.
Ah, okay. Aber sie ist auf den Philippinen geboren.
Genau.
Ja,
sie ist dort geboren und auch aufgewachsen.
Und sie nimmt, als Stoff nimmt sie eine philippinische Geschichte sozusagen.
Es ist eine philippinisch-amerikanische Geschichte.
Die Zeitreise auf 1904.
Genau. Mhm. Damals waren die Philippinen unter amerikanischer Herrschaft. Und in diesem Jahr gab es die Weltausstellung in St. Louis. Und für den Landstrich, in dem die Hauptfigur Luki aufwächst, nämlich sie ist von einem Bergvolk, und alle Regionen waren dort amerikanischen Gouverneuren oder wie auch immer man das nennen mag, unterstellt. Der sagt, für diese Weltausstellung in St. Louis, da hat Präsident Roosevelt gesagt, da sollen auch Filipinos hinkommen, Filipinas auch selbstverständlich. Und man möchte dort eben die unterschiedlichen Stämme oder Lebensregionen der Philippinen aus dem Hochland, aus dem Tiefland dort zu dieser Weltausstellung bringen.
Also im Prinzip ist es das Prinzip der Völkerschau, was es ja, eigentlich ist ein Zoo-Ausstellung sozusagen, was es in Deutschland auch gab. Hermann Schulz hat, glaube ich, genau, mit Gustav vor 2 Jahren darüber geschrieben, was es auch mit der Würde derjenigen macht, die da ausgestellt werden, die erst gar nicht begreifen, dass sie
genau das,
begafft werden.
Genau das ist auch dieser Widerspruch, weil natürlich aus der Perspektive von dieser jungen Frau erzählt wird, die eigentlich gar nicht aus ihrem Stamm dort weg will. Auch die Stammesältesten sagen, auf gar keinen Fall gehen wir dahin, wir bleiben hier. Aber die persönliche Situation ist die, dass sie eigentlich ein sehr untypisches junges Mädchen ist. Sie jagt, was sie eigentlich nicht darf, weil von den Frauen dort erwartet wird, dass man sie heiratet und dann kümmern sie sich um den Anbau von Reis oder dann kriegen sie Kinder, dann sind sie für zu Hause zuständig und der Mann geht auf die Jagd. Mädchen dürfen das nicht. Und es gibt jedenfalls Umstände, die sie dazu bewegen, dann als gesagt wird, wer möchte, der soll sich bitte bis heute bei mir melden und der darf dann mit. Sie geht mit. Sie sagt, sie möchte aus dieser für sie sehr eingeschränkten Welt ausbrechen und da ist Amerika ein großes Hoffnungsland, weil da ist alles, muss irgendwie alles ganz anders sein. Und diese Erkenntnis, dass sie nach einer langen, langen Reise und die beschwerlich ist, die dann dort in St. Louis auch ankommen und in einem Dorf als, ja, das ist, die Philippinen repräsentieren, untergebracht sind.
Aber dann zur Schau gestellt werden.
Und das merken sie dann erst, dass man ihnen dann sagt, naja, jetzt wenn ihr da so wohnt, nur so, das ist ja langweilig. Die Besucher, die wollen doch, ihr könnt doch auch singen oder tanzen. Und die sagen, ja, das tun wir aber nur in ganz bestimmten Situationen, um die Geister anzurufen oder, also wir tanzen nicht einfach nur so. Das können wir doch hier gar nicht machen. Da wären die Geister auch böse, wenn wir sie einfach so besingen. Aber sie lassen sich dann doch irgendwie überreden und sie selber, Luki, merkt eben, dass diese Welt gar nicht die große freie Welt ist, sondern dass sie dort einfach als die Wilden aus den Philippinen ausgestellt sind und man sie dort eben auch mit Geldmünzen belohnt, wenn sie singen, tanzen, mit Speeren tun, als würden sie jagen. Und sie lernt eben dort auch andere Völker kennen, bei denen das so ähnlich ist. Sie sind dann bei den damals Eskimos und die tun das Gleiche. Die sind für sich auch schon in der Situation, dass sie sagen, naja, wenn die erwarten, dass wir hier uns irgendwie so aufführen wie die Wilden, dann tun wir es. Das ist jetzt irgendwie so. Aber für Luki ist das sozusagen dieses Herausbrechen aus dem Erwartungsfeld der anderen, um sich selber eben klarer zu werden, was sie will. Und das schafft die Autorin einfach auf eine ganz spannende Art und Weise, diese historisch belegte Geschichte. Also es gab diese Weltausstellung, es gab auch diesen Amerikaner, der die Filipinos dorthin begleitet hat. Die sind alle historisch verbrieft.
Auch aber das Mädchen, auch den Namen?
Das wird ein philippinischer Name sein. Das ist dann Fiktion, dass sie das Ganze mit dieser Figur verbindet und eine Geschichte da rein erzählt. Und wenn man so will, ist das eine Geschichte auch eine Befreiungsgeschichte von einer jungen Frau, die aus diesen engen gesellschaftlichen Verhältnissen ausbrechen will. Und dieses Historische auf der einen Seite, diese Selbstbestimmung der Menschen, die merken, dass sie dafür was tun müssen, dass sie woanders als die Wilden angesehen werden. Und am Ende auch diese Selbstbestimmung dieses jungen Mädchens, das macht dieses Buch äußerst, äußerst lesenswert.
Also anlässlich des Gastlandes der Philippinen legen wir ans Herz Candy Morley, Wild Song.
Genau, erschienen bei Rotfuchs. Ja, das waren natürlich nicht alle Titel aus der Leselotsenliste. Da gibt es noch ein paar mehr. Und die ganze Liste, die gibt es auf börsenblatt.net zu finden, online. Und wir haben die Liste auch in den Social Media Posts und den Shownotes verlinkt. Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.